So, das ging ja jetzt doch ganz rasch mit dem Ende der Pause. Ich dachte schon, es wird schwer werden, euch wieder alle hier auf die Plätze zu kriegen. Aber ihr seid sehr diszipliniert. Wir haben uns verabredet, wir machen gleich weiter. Ja, wir sind ja hier zusammen in der Gegenwart unseres Herrn. Konfliktbewältigung, Kommunikation und Konfliktbewältigung in der Ehe. Das Thema Kommunikation setzt sich jetzt nahtlos fort und geht in dieses Thema über. Und ich hoffe, dass ihr nicht schon Boxhandschuhe zu Hause habt. Ich möchte auch hier wieder einen Vers zugrunde legen. Das ist ein praktisches Thema. Ich kann jetzt nicht viele Bibeltexte auslegen. Ich hoffe trotzdem, dass ich biblisch spreche, dass alles von der Schrift gedeckt ist. Und wir werden auch immer wieder Bibelverse und Bibelworte zwischendurch zitieren. Paulus schreibt im Kolosserbrief, und das ist auch einer der Abschnitte, die oft bei Hochzeiten gelesen werden, nämlich Kolosser 3, Abvers 12, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, nicht um Auserwählte Gottes zu werden, nicht um Heilige und Geliebte zu werden. Merken wir, großer Unterschied. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, nämlich was? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Dann kommt dieser Vers. Ertragt oder vertrage, sagt Luther. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Bis dahin dieser Abschnitt aus dem Kolosserbrief, der oft bei Hochzeiten vorkommt, ob als Trautext oder einfach als Text, der gelesen wird. Natürlich schreibt Paulus hier nicht exklusiv an Ehepaare. Das ist klar. Er schreibt an die Gemeinde in Kolosse. Das gilt für uns alle, für das Zusammenleben, auch in der Gemeinde und in der Familie und so weiter. Aber erst recht natürlich für Ehepaare. Wenn wir über Konflikte nachdenken, in der besten Ehe wird es ab und zu mal Meinungsverschiedenheiten geben, Dissens, auch Konflikt, Streit, Wortwechsel, wie die Dinge benannt werden mögen. Und da wollen wir uns in einem ersten Gedankengang mal damit beschäftigen, welche Ursachen finden wir für Konflikte? Welche Ursachen gibt es? Und ich bin nicht sicher, ob ich die jetzt wirklich alle aufzählen kann. Die Ursachen sind wahrscheinlich Legion, aber einige wollen wir nennen, nämlich 10 an der Zahl. Eine lange Aufzählung, aber das ist wichtig. Konflikte, die durch die Wesensunterschiede beider Ehepartner hervorgerufen werden. Und da ist vor allem dieser sehr ausschlagkräftig. Sie meistens beziehungs- und personenorientiert, eher so stark sachorientiert, projektorientiert und so weiter. Wie wir es gestern Abend gehört haben. Und wenn es nun so ist, trotzdem dürfen die beiden das nicht als Schicksal nehmen und sagen, ja, so bin ich eben und so musst du mich nehmen, sondern beide sollten die Haltung haben, ja, auch wenn ich stark sachorientiert bin, will ich trotzdem lernen, mehr die Beziehung zu sehen und zu leben. Und wenn sie sehr beziehungsorientiert ist, muss sie sagen, ich will auch verstehen, dass mein Mann sehr sachorientiert ist. Und das hat auch viele Vorteile. Und das ist auch gut. Das ergänzt sich wunderbar. Ja, immer dieser Gedanke, das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders und damit darf man umgehen lernen. Konflikte, die durch unterschiedliche Ausbildung und berufliche Unterschiede entstehen. Da verwende ich gerne dieses Beispiel, wenn er Landwirt ist von Beruf und sieht überhaupt keine Bazillen und sie ist Krankenschwester und sieht überall Bazillen. Und er kommt dann aus dem Kuhstall mit seinen Gummistiefeln bis ins Wohnzimmer gelaufen. Dann ist natürlich da Musik drin, ja. Und das sind solche krassen Unterschiede vom Beruflichen und allem her. Aber auch, was hier eine Rolle spielen kann, wenn die Unterschiede in der beruflichen Qualifikation gar zu groß sind. Und zwar vor allem in diese Richtung, wenn Frauen beruflich viel höher qualifiziert sind als ihr Mann. Ich sage nicht, dass das scheitern muss, aber meistens gibt das später Probleme. Sie ist Ärztin oder Professor, Doktor und er einfach ein ganz schlichter Arbeiter, Handwerker, was immer Angestellter. Ja, das muss keine Probleme geben, aber die Erfahrung zeigt, die Statistik, dass es doch oft welche gibt, weil das irgendwann die Männer schwer verkraften, dass die Frau viel höher qualifiziert ist. Umgekehrt ist es weniger das Problem. Dann Unterschiede oder Konflikte, die durch unterschiedliche Prägung im Elternhaus entstehen. Jeder von uns hat ein Elternhaus gehabt, wenn wir nicht im Waisenhaus groß geworden sind. Und wir sind mehr vom Elternhaus geprägt, als wir uns vielleicht überhaupt träumen lassen, ja, als uns das bewusst ist. Aber wir haben vieles mitgenommen, Gutes und vielleicht auch weniger Gutes vom Elternhaus. Ich will mal was Neutrales anführen, und da gibt's was zum Schmunzeln. Denn meine Eltern, habe ich schon erwähnt, ganz einfache Handwerker und Bauersleute, Nebenerwerbsbauern, hier aus dem Nordhessischen, da in der Nähe von Kassel, bin ich geboren und aufgewachsen. Und meine Eltern, die sind früh aufgestanden am Morgen und abends haben die sich auch relativ früh zurückgezogen. 22 Uhr war Zapfenstreich, ja, weil sie am nächsten Morgen wieder früh raus sind. Meine Schwiegereltern in Kärnten, mein Schwiegervater war angestellt in einem Chemieunternehmen und der liebte es, wenn er nach Hause kam oder am Wochenende, muss ich sagen, morgens lange schlafen und dann noch lange am Frühstückstisch sitzen mit Pyjama und Morgenmantel über und meine Schwiegermutter Nachthemd und Morgenmantel, dann sind die gesessen bis nachmittags halb zwei, ja, oder so. Das liebten die. Das wäre für meine Eltern undenkbar gewesen. Ich habe meine Eltern nie im Schlafanzug gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die einen hatten, ja. Und meine Frau, die kommt aus diesem Milieu, ja, aus dieser Prägung und die liebt das heute noch. Lange in Schlafkleidung rumlaufen und dann sage ich zu ihr, Schatz, schau mal, ich nenne sie anders, aber das geht euch nichts an, wie ich sie nenne. Auf jeden Fall sage ich, schau mal auf die Uhr, gleich wird der Postbote kommen und so weiter. Und dann wirst du hüpfen und sagen, geh du mal an die Tür, ich bin noch nicht salonfähig. Ja, und dann kriegt sie da meistens auch die Kurve. Ja, sie liebt das, sie hat das von zu Hause so mitgekriegt. Und bei mir gibt's das gar nicht anders. Ich stehe auf, ich ziehe mich an, ja. Das gibt's bei mir gar nicht anders. Das habe ich so in meinem Elternhaus gelernt. Und ich sage noch einmal, das ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur anders. Und damit kann man umgehen. Dann Unterschiede durch das nicht wirkliche Verlassen des Elternhauses. Manche von euch können sich erinnern, am Donnerstagabend, am ersten Abend bei den Bausteinen, der erste Baustein hieß das wirkliche Verlassen von Vater und Mutter. Im Guten. Im Guten. Aber wenn das Elternhaus nicht wirklich verlassen wird, wenn zum Beispiel eine Seite ganz stark mit dem Elternhaus und der ganzen Verwandtschaft verwachsen ist und dann die Verwandtschaft so rein regiert in die Ehe, dann kann das große Probleme geben. Oder wenn er sehr verwöhnt ist oder sie sehr verwöhnt wurde im Elternhaus. Zum Beispiel manche Männer, die haben von der Mama jeden Morgen ein genau 4,5 Minuten lang gekochtes Ei serviert bekommen. Und die Ehefrau, die macht das jetzt nicht mehr, ja. Und die haben so eine unausgesprochene Erwartungshaltung, dass das die Ehefrau auch macht. Probleme durch das nicht wirkliche Verlassen des Elternhauses. So, und jetzt kommt Punkt 5 und da wird's ernst, weil das wird bei Scheidungsgründen ganz weit oben genannt. Das kommt wirklich, da wird's dann sehr ernst für Ehen. Konflikte, die von der unterschiedlichen Einstellung zum Geld herrühren. Auch das ist sehr verschieden. Der eine kommt aus dem Elternhaus, da war Geld überhaupt kein Thema, weil das Geld da war. Man konnte alles kaufen, was man wollte. Man musste nicht lange sparen. Es wurde nicht lange überlegt. Das Geld war da. Der andere kommt aus dem Elternhaus. Da wurde jeder Euro umgedreht. Da wurde nicht einfach irgendwas gekauft. Da wurde erst lange gespart und im Familienrat darüber beraten und so weiter. Und wenn die jetzt zusammenkommen, die beiden, und nicht sich da austauschen und wirklich kommunizieren, dann wird es gefährlich. Die müssen zum Beispiel, die werden gut beraten, wenn sie eine Abmachung treffen und sagen, bis zu einem bestimmten Betrag gibt keiner von uns Geld aus, ohne mit dem anderen das abgesprochen zu haben. Das kann bei den einen 500 Euro sein, aber das wird bei den anderen schon 100 Euro oder gar 50 Euro sein, je nach Einkommensverhältnissen. Aber da muss man Absprachen treffen und kann nicht der eine das Geld rauswerfen oder gar, ja, es gibt sogar Menschen, die haben einen richtigen Kaufzwang. Ich kenne da jemand, der hat schon Uhren zu Hause im Wert von über 20.000 Euro. Und manchmal kommt es über ihn und dann kauft er wieder eine teure Rolex, ja. Und seine Frau kriegt die Krise. Ja, sowas gibt es alles. Konflikte, die durch vertauschte Prioritäten entstehen. Das meine ich jetzt in dem Sinne, dass plötzlich irgendein anderer Mensch bei einem der beiden Ehepartner wichtiger wird als der Ehepartner. Das habe ich auch schon angedeutet, aber ich will das jetzt deutlicher sagen. Das ist bei manchen Ehepaaren plötzlich die Mama oder der Papa. Ich rede jetzt nicht davon, dass Eltern pflegebedürftig sind und viel Zeit brauchen. Das ist eine ganz andere Situation. Ja, aber das kann auch sein, es ist bei Frauen manchmal eines der erwachsenen Kinder, meistens ein erwachsener Sohn. Die eheliche Kommunikation läuft nicht mehr gut und dann sucht sich die Frau den erwachsenen Sohn. Seltener der Mann, die erwachsene Tochter oder so. Meistens in dieser Konstellation, auf einmal redet die Frau mit dem großen Sohn, ob verheiratet oder nicht, die Dinge, die sie früher mit ihrem Ehemann geredet hat. Ja? Ein Kind wird förmlich zum Partnerersatz. Nicht auf sexuellem Gebiet, aber auf kommunikativem Gebiet. Und das ist auch schon eine kleine Form von Ehebruch, wenn ich das mal so ganz vorsichtig sagen darf. Ja? In Anführungsstrichen gesagt. Keine vertauschten Prioritäten. Auch nicht der Bruder in der Gemeinde, auch nicht eine Ältester. Ich hatte einmal Seelsorge mit einem Ehepaar, da hat die Frau mir, die hat mich angefleht, ihrem Mann deutlich zu machen, dass das nicht geht, dass er jeden Tag Stunden mit einem alten Bruder verbringt, der wollte ihn einführen zu seinem Nachfolger und hat gemeint, das muss jetzt jahrelang vorbereitet werden und der hing dauernd bei dem alten Bruder und hat seine Frau und die Kinder vernachlässigt. Und dem musste ich ganz ernst reden. Ganz ernst, wirklich. Und ihm sagen, was du machst, ist nicht in Ordnung. Du setzt hier die Gemeindeangelegenheiten über deine Ehe und das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Deine Ehe ist ein Teil des Reiches Gottes. Ein Teil und nicht Konkurrenz. Vertauschte Prioritäten. Dann Konflikte, die durch unterschiedliche Erziehungsmethoden entstehen, haben wir schon angesprochen. Muss ich jetzt nicht mehr lange vertiefen. Da gilt es einfach, auch mal ein gutes Buch zu lesen oder mehrere haben wir getan und viel darüber reden, dass man an einem Strang zieht, dass man möglichst in die gleiche Richtung geht, was die Kindererziehung angeht. So, und jetzt kommen noch drei Bereiche, die alle innerlich zusammenhängen und die decke ich jetzt auch sozusagen auf einmal auf. Das Problem der enttäuschten Erwartungen, das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht und das Problem der außerehelichen intimen Verlockungen. Das sind drei Dinge, die hängen zusammen. Es fängt schon oft da an, dass manche in die Ehe gehen mit völlig überzogenen, unrealistischen Erwartungen. Manche haben Romane gelesen, meistens Frauen, Filme gesehen, was weiß ich, irgendwo unrealistische, utopische Erwartungen und überfrachten ihren Ehepartner damit Und der Arme, der ist total überfordert. Man hat sich das so ausgemalt und dann ist der andere nicht der Märchenprinz oder die Prinzessin. Und es gibt Probleme und es ist auf einmal alles so nüchtern und so unromantisch und dann kommen diese großen enttäuschten Erwartungen. Kennt ihr die 11. Seligpreisung? 10 stehen im Matthäusevangelium. Und die 11. heißt, selig sind die, die nicht so viel vom anderen erwarten, denn sie können nicht enttäuscht werden. Bitte erwartet nicht so viel von dem anderen. Es führt zur Enttäuschung, zwangsläufig. Der andere ist nicht Gott, nur Gott kann unsere Bedürfnisse vollkommen stillen. Nicht so viel erwarten. Und dann das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht. Manchmal bei Frauen, manchmal aber auch bei Männern. Da hat man sich das alles so ausgemalt und irgendwie gedacht, da, unsere Liebe, die wird niemals rosten und es wird alles wunderschön werden und dann entwickelt sich das anders. Und da ist unbeantwortete romantische Sehnsucht. Und das ist dann auch oft der Nährboden für dieses 10. Problem der außerehelichen intimen Verlockungen. Ich habe ein Ehebuch gelesen in Englisch, das konnte meine Frau leider nicht mitlesen, von dem bekannten Autor R.C. Sproul, der das Buch geschrieben hat, Die Heiligkeit Gottes. Und dieser Mann schreibt in seinem Buch The Intimate Marriage, die vertraute Ehebeziehung, berichtet er davon, wie in seiner großen Gemeinde in Amerika gleichzeitig 8 Ehepaare waren, bei denen es zu einer außerehelichen Beziehung gekommen war, zu einer Affäre, sprich zu einem Ehebruch. 8 Ehepaare gleichzeitig. Und da ist er aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, was ist denn hier los? Und hat sich diese 8 Ehepaare vorgeknöpft und ist der Sache auf den Grund gegangen und hat gesagt, wieso ist es in eurer Ehe zu einer Affäre gekommen? Und ich muss die Sache abkürzen, auf jeden Fall war die Antwort bei allen gleich. Die Männer, die in Ehebruch gefallen waren mit einer anderen Frau, sagten, sie hat es geschafft, dass ich mich wieder wie ein Mann gefühlt habe. Und die Frauen, die in Ehebruch gefallen waren, wo die Initiative von ihnen ausgegangen war, sagten analog das Gleiche. Er hat es geschafft, dass ich mich wieder wie eine Frau gefühlt habe. Merkt ihr? Das kann im Laufe von Ehejahren, von Jahren und Jahrzehnten auf der Strecke bleiben. Der Ehealltag ist manchmal so rau und so nüchtern und so weiter. Da kann die Romantik auf der Strecke bleiben. Und dann ist hier ein Nährboden für diese Dinge. Ihr Lieben, ich sagte eben, ich bin nicht sicher, ob das wirklich alle Gründe sind, alle Ursachen für Konflikte, oder eigentlich bin ich sicher, dass es nicht so ist. Wir könnten jetzt noch weitere aufzählen, aber das soll genügen. Und doch haben wir bei 10 Punkten bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Denn die Bibel zeigt uns, dass da eine tiefer liegende Ursache für all diese Konflikte ist, nämlich das menschliche Herz. Schaut mal, was Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, 1 und 2. Das ist jetzt auch nicht direkt an Ehepaare gerichtet. Allgemein, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten, Konflikte unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Seht ihr die Ursache, die Jakobus nennt? Unser Herz, unser böses Herz, die alte Natur, der gefallene Mensch. Hier ist die Brunnenstube des Bösen. Hier ist Egoismus. Hier ist Rechthaberei. Hier ist Stolz. Hier ist Empfindlichkeit. Hier ist alles Mögliche. Begierde, Lüste. Da ist die verborgene Ursache. Das zeigt uns die Bibel. Die bleibt nicht an der Oberfläche. Und wer das erkannt hat, der wird wachsam gegen sich selbst. Der sieht nicht beim anderen zuerst die Fehler und Ursachen und so weiter. Der weiß, Herr, ich brauche deine Gnade und Bewahrung, dass ich nicht Ursache für Konflikte gebe in unserer Ehe. Bitte bewahre mich. Lass mich wachsam gegen mein eigenes Herz sein. 2. Gedankengang. Bewältigung von Konflikten. Es gibt viele Ursachen, noch mehr als ich genannt habe. Aber wenn es nun zu einem Konflikt gekommen ist, zwischen einem Ehepaar, die sich vielleicht grundsätzlich lieben, aber da ist ein Problem in ihrer Ehe. Das kriegen sie irgendwie nicht gleich geregelt. Was ist jetzt wichtig? Wie können Konflikte bewältigt werden? Das Allerwichtigste ist eine positive Grundhaltung zur Ehe. Hier rede ich jetzt nicht im positiven Denken, das Wort von Murphy oder Norman Winston Peale im christlichen Gewand aus Amerika, hier so eine positive Einstellung, wie es da eben weit verbreitet ist oder immer wieder propagiert wird in Medien und so weiter. Ich meine eine biblisch positive Grundhaltung zur Ehe. Und die lautet so: Ja, wir haben einen Konflikt miteinander, wir haben ein Problem, hier ist ein Bereich, da sind wir uns nicht einig, da kommen wir immer wieder in Schwierigkeiten oder einmalig, egal. Hier ist ein Problem, aber das ändert nichts daran, dass wir beide verheiratet sind vor Gott, dass wir einen Bund fürs Leben geschlossen haben, dass wir uns nicht trennen werden, dass wir deswegen nicht uns auseinanderdividieren lassen. Ja, diesen Punkt, den isolieren wir, den nehmen wir fest ins Auge, den fixieren wir, aber das ändert nichts daran, dass wir grundsätzlich an unserer Ehe festhalten. Ihr sagt, warum ist das so wichtig? Das ist entscheidend wichtig, weil ich immer wieder Ehepaare kennenlerne, die haben irgendeinen Konflikt und dann auf einmal steht die ganze Ehe in Frage. Dann kommen solche Fragen auf. Na, ob ich den richtigen Ehepartner geheiratet habe? Mit diesem Mann, da komme ich auf keinen grünen Zweig, der ändert sich nicht, der bleibt so stur, wie er ist. Oder diese Ehepartnerin, zu viel Verletzung, zu viel Enttäuschung, das wird nichts mehr. Da ist doch so eine nette Schwester in der Nachbargemeinde, mit der könnte das viel besser laufen. Dann kommen solche Gedanken auf. Ich habe vielleicht den falschen Ehepartner geheiratet. Ihr Lieben, das ist eine Sackgasse des Teufels. Die könnt ihr löschen, die könnt ihr knicken. Das ist ein ganz falscher Gedanke. So braucht ein Verheirateter überhaupt nicht denken, ich habe womöglich den Falschen geheiratet. Dahinter steht nämlich oft die Vorstellung, als könnte man nur einen einzigen Ehepartner auf der Welt heiraten, den Gott genau für mich vorgesehen hat. Das ist doch Unsinn. Das ist irgendwie in die Christenheit gekommen und ich krieg's auch nicht mehr raus. Ja, ich kann den ganzen Tag dagegen kämpfen wie Don Quixote gegen die Windmühlenflügel. Das ist falsch, diese Vorstellung. Stellt euch mal vor, nur mal kurz, wenn der Erste den Falschen geheiratet hat, dann kann doch auch der schon nicht mehr den Richtigen heiraten. Und so ist das doch jetzt schon ein paar tausend Jahre. Merkt ihr, das ist doch schon ganz durcheinander gekommen, dieses deterministische System. Das kann doch gar nicht sein. Und es ist auch nicht so von der Bibel. Wir sollen einen gläubigen Ehepartner heiraten. Das muss stimmen. Und dann soll man so gut wie möglich zueinander passen. Das ist auch gut. Ja, aber ansonsten kann jeder Christ grundsätzlich jede Christin heiraten, grundsätzlich. Natürlich soll ein 25-Jähriger nicht eine 74-Jährige heiraten. Ist doch logisch, dass das zusammenpassen muss, kompatibel sein muss. Aber nicht diese Vorstellung, dass es nur den einen einzigen gäbe, die ist falsch. Die muss ich euch zertrümmern, ja, wenn die noch irgendwo schlummern sollte. Das geht nicht. Sondern ich habe meinen Ehepartner geheiratet, wir sind zusammengelötet vor Gott und diese Ehe gilt und an der halte ich fest, auch wenn da ein Problem ist jetzt gerade und wenn ein schweres Problem ist. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Manche Ehepaare haben wirklich große Probleme, aber sie werden gelöst durch gute Kommunikation, wenn die beiden an diesem Grundsatz festhalten und gut kommunizieren, lässt sich jedes Problem lösen. Andere haben vergleichsweise kleine Probleme, aber sie können nicht gut kommunizieren, gehen nicht richtig um damit und dann wird aus jeder Mücke ein Elefant. So kann es sein. Und darum bitte, seht, wie wichtig das ist. Jemand hat gesagt, die Einstellung zu einem Problem ist wichtiger als das Problem selbst. Manche, bei denen ist das Glas immer halb voll und bei anderen, wie ihr wisst, immer halb leer, ja? Und wenn das Glas auch so ist, es spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir uns davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Dass wir nicht sagen, nee, jetzt gebe ich auf, das wird nichts mehr. Das ist falsch. Da hat der Teufel einen Sieg errungen. Diese Einstellung, diese biblisch positive Haltung zur Ehe, die ist ganz entscheidend wichtig. Das ist der tragende Grund, um Konflikte zu bewältigen. Dann kommt dazu die Kunst, miteinander Probleme zu besprechen. Habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten. Wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, war 10 Stunden weg, ist hunderte Kilometer gefahren, hat 20, 30 Telefonate geführt, 50 E-Mails beantwortet und noch Stress gehabt mit dem Mitarbeiter und Chef und alles. Und du lässt ihn nicht mal aus dem Auto aussteigen und überfällst ihn dann mit deinen Vorwürfen. Das kann nichts werden. Ja? Das wird eskalieren. Das wird gleich ein richtig harter verbaler Schlagabtausch werden. Es kann nicht sein. Es ist der falsche Zeitpunkt. Lass ihn sich entspannen. Gib ihm was zu essen. Lass ihn noch einen Blick in die Zeitung werfen und was er eben gerne macht, wenn er zu Hause ist. Und dann signalisiere ihm, du musst etwas besprechen, geht es heute noch, mach mir das morgen, aber bitte sag mir, wann können wir das bald besprechen. Ja, es ist mir sehr wichtig. Und dann besprecht ihr das miteinander. Der richtige Zeitpunkt ist wichtig und natürlich auch der richtige Ton. Wenn du gleich so anfängst, wenn du gleich emotional wirst, dann wird auch er emotional sein oder umgekehrt und dann wird sich das hochschaukeln. Darum, meine Frau, die hat sich da was einfallen lassen. Wenn die mal etwas mit mir besprechen will, die legt mir einfach nur ein Zettelchen hin und sagt, guck mal hier, darüber müssen wir mal demnächst reden. Und dann verlangt sie nicht, dass das sofort sein muss oder am selben Tag, aber ich kann das auch nicht auf die lange Bank schieben und das Zettelchen verschwinden lassen in einem großen Stapel. Das geht nicht, ja. Dann muss ich ihr signalisieren, okay, heute Abend, morgen Nachmittag habe ich Zeit, können wir darüber reden. Und so ist das ohne Emotionen, wenn man das so schriftlich macht, ja. Aber nicht, dass ihr denkt, wir kommunizieren dauernd schriftlich. Aber das ist ein Weg, wie man das so ein bisschen deichseln kann. Drittens, wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Ihr sagt, das haben wir doch eben schon besprochen. Ja, ich weiß, aber ich möchte hier auf was anderes raus. Liebe Brüder, liebe Ehemänner, das ist jetzt nicht schmeichelhaft für uns. Tut mir leid, das kann ich uns nicht ersparen. Wenn 10 Ehepaare Eheprobleme hätten, 9-mal wäre die Frau bereit, auch mit einer dritten Person oder einem anderen Ehepaar um Hilfe zu bitten und zu sprechen, aber nur 1-mal der Mann. So ungefähr ist die Relation. Wegen unseres berühmten Mannesstolzes. Ein Mann hat zu mir gesagt, was? Ich soll vor einem anderen unsere Eheprobleme auf den Tisch legen? Nee, niemals. Lieber lasse ich unsere Ehe an die Wand fahren. Wortwörtlich. Es war der blanke Stolz. Es war der lupenreine Stolz in Reinkultur. Ja? Lieber lasse ich die Ehe an die Wand fahren. Wie töricht. Wie töricht. Warum nicht jemanden um Rat und Hilfe bitten? Ich kann euch sagen, in unserer Ehe haben wir 2-mal Hilfe in Anspruch genommen. Also ich rede jetzt nicht von Gesprächen mit anderen Ehepaaren, sondern richtig bewusst Eheseelsorge gesucht. Und meine Frau dankt mir das heute noch, dass ich nicht zu stolz war, dann auch einmal mit einem Ehepaar zu reden und einmal mit einem Bruder alleine zu reden, weil wir irgendein Problem hatten, dass wir jedes Mal durch die Hilfe dieser dritten Person lösen konnten. Da dankt mir meine Frau heute noch für, dass ich nicht zu stolz war. Und wenn sie wieder den Wunsch hat, oder ich mal den Wunsch habe, mit jemandem zu reden, mit einem Dritten, dann wird sie auch bereit sein. Und warum ist das so? Warum sträuben wir Männer uns da so gegen? Manchmal auch Frauen. Ich habe schon gesagt, es gibt auch stolze Frauen. Die Ursache ist der Stolz in diesem Fall. Man will nicht vor anderen so dastehen, dass man nicht der super Ehemann war oder die super Ehefrau und so weiter, dass man versagt hat irgendwo. Ja, man hat Angst, das Gesicht zu verlieren. Aber das wahre Gesicht kann man nicht verlieren. Das ist angewachsen. Verlieren kann man immer nur eine Maske, die man aufgesetzt hat. Oder nicht? Also, nicht zu stolz sein, um Rat und Hilfe bitten, Vergebung praktizieren. Das ist ja noch banaler, sagst du jetzt. Ist doch logisch, wir sind doch Christen. Wir wollen doch einander vergeben. Haben wir ja eben gelesen hier im Kolosserbrief. Vergebt einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Vergeben. Das ist wirklich einmal eins des Christentums. Das ist ABC. Das ist nicht Algebra oder Integralrechnung oder irgend sowas. Ja? Das ist einmal eins. Vergebung praktizieren. Nun, ich habe in dem Buch Der geistliche Ehemann, das ich gestern Abend hier in der Hand hatte, von Lou Priolo, habe ich 5 Schritte zur Vergebung gefunden, die ich sehr nützlich finde, die ich hier gerne einbauen möchte, damit wir mal so sehen, wie das ganz konkret aussehen kann. Erkenne, dass du gegen deinen Ehepartner gesündigt hast. Lass ihn wissen, dass du deine falsche Tat realisiert hast. Beispiel: Es war falsch, dass ich dir eben nicht zugehört habe, als du zu mir gesprochen hast. Das war falsch. Wir wollen lernen, zuzuhören. Jetzt sagt er, es war falsch. Identifiziere die konkrete Sünde, indem du sie bei ihrem biblischen Namen nennst. Zum Beispiel, ich war stolz und hartherzig. Hast du das schon mal gesagt? Ich war stolz eben, ich war hartherzig, unbarmherzig. Erkenne den Kummer, den du deinem Partner bereitet hast. Zeige Reue für den Schmerz, den du beim anderen verursacht hast. Beispiel, es tut mir wirklich leid, dass ich dir wehgetan habe. Ja, zeige Reue für den Kummer, den du verursacht hast. Du hast dem anderen wehgetan. Es hat ihn geschmerzt. Viertens, überlege, wie das richtige Verhalten ausgesehen hätte und zeige damit deine Umkehrwilligkeit. Beispiel, ich hätte sofort den CD-Player leise drehen müssen, als du mir sagtest, dass du Kopfschmerzen hast. Das scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber sowas bringt Konflikte zwischen Ehepartnern. Ja? Im Trubel des Alltags, im Eifer des Gefechts kann sowas passieren. Der eine sagt, du, ich habe Kopfschmerzen, dreh bitte leiser. Und der andere, der ist da gerade so drin und überhört das oder ist ihm nicht so wichtig oder er geht einfach nicht drauf ein, er ist unwillig darauf einzugehen und dann passiert sowas. Bitte um Vergebung. Beispiel, bitte verzeih mir. Sprich das aus, sag, bitte vergib mir. Und der andere darf dann natürlich auch das gewähren und sagen, ja, ich vergebe dir. Schau, so läuft das manchmal im Alltag. Das ist jetzt ein Beispiel und du kannst es mit anderen Dingen ersetzen, die du kennst aus deinem Eheleben. Aber so kann sich das hochschaukeln oder eben zu Konflikten führen und dafür muss Vergebung erbeten und gewährt werden. Richtig Vergebung vor Gott. Und wir als Christen können dann auch zusammen beten, das im Gebet dem Herrn bekennen und auch den anderen wirklich um Vergebung bitten. Und dann muss da ein Strich drunter und dann ist das erledigt und dann wird es nicht wieder hervorgeholt. Vergeben heißt, nicht mehr in vorwurfsvoller Weise darüber sprechen. Wir können es nicht unbedingt aus dem Gedächtnis löschen. Kann sein, wir werden uns unser Leben lang an manche Dinge erinnern. Aber vergeben heißt, nicht mehr in vorwurfsvoller Weise darüber sprechen, nicht wieder aufs Brot schmieren, nicht nach 3 Stunden und auch nicht nach 24 Jahren. Manche haben da ein Elefantengedächtnis und bringen immer wieder die uralten Kamellen, ja, nach oben und zeigen damit, dass sie nicht wirklich vergeben haben. Es sei denn, du sagst deinem Ehepartner, du, ich weiß, wir haben das schon geklärt, das ist schon vergeben und ich will dir keinen Vorwurf machen, aber ich habe den Wunsch, das nochmal auszusprechen. Gewähre mir das bitte, lass mich das nochmal aussprechen. Ich muss das aus meiner Seele rausbringen, das tut mir gut. Wenn du das so sagst, dann ist das etwas anderes. Dann ist das nicht vorwurfsvoll und du zweifelst die Vergebung nicht an. So, jetzt sagst du, das sind aber Peanuts, ja, nicht zugehört und den CD-Player nicht leise gedreht, das kann ich auch vergeben. Was ist denn, wenn wirklich was Handfestes vorgekommen ist? Nehmen wir mal an, wie vorhin bei diesen 8 Ehepaaren, wenn es zu Untreue gekommen sein sollte, Das ist nun wirklich kein Kavaliersdelikt. Wenn der Partner untreu war, was ist dann? Kann man auch so etwas vergeben? Kann auch dann eine Ehe noch glücklich werden, bleiben? Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Wenn das heute so wäre, wäre bald kein Problem mehr mit Überbevölkerung. Aber dann schrieb sie ihrem Ehemann ins Gefängnis einen Brief, den ich euch wortwörtlich zitieren kann. Der lautete so: Mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt. Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das reißt ganz tiefe Wunden in eine Beziehung. Aber sie schreibt, sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Es ist euch alles vergeben. Eure treue Ehefrau Marie Rubens. Das hat sie ihm zugemutet. Sie hat ihm geschrieben, eure treue Ehefrau, denn er war untreu gewesen. Aber das war das Einzige. Seht ihr diese Haltung von der Frau? Diese geistliche Haltung? Sie war eine gläubige Frau. Kraft ihrer Fürbitte und Intervention, die hat gekämpft wie eine Löwin um ihren Mann, wurde er nicht hingerichtet, sondern kam nach 2 Jahren frei. Und sie zogen um von Antwerpen, Belgien, nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der dann der weltberühmte Maler werden sollte. Ihr Lieben, wahrscheinlich der beste Porträtmaler, den es je gegeben hat. Das ist ein Selbstporträt von diesem Mann. Es hätte ihn nie gegeben, wenn seine Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Der berühmteste Sohn eurer Stadt. Ja? Peter Paul Rubens, in Siegen geboren. Und schaut, wir haben keine Hüte, aber müssen wir nicht alle den Hut bis zum Boden ziehen vor dieser Frau, die ihrem Mann Ehebruch vergeben hat? Ihr seht, dass es möglich ist. Es ist möglich. Aber nicht so lapidar. Da war ein Mann, der hatte auch Ehe gebrochen. Der war in der Kur gewesen und da war es so heiß. Und da hat er gedacht, er braucht einen Schatten, einen Kurschatten. Ja. Und schon war es passiert. Und dann kam er nach Hause und sagt, ja, bin halt schwach geworden. Und da war da so eine und war nur einmal, aber bitte vergib mir. Ja. So lapidar. Und seine Frau, der hat das Herz zusammengezogen und sie konnte nicht anders. Sie hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Und er dachte, prima, erledigt, Strich drunter, ging weiter seine Wege. Einige Monate später kam er mal früher als erwartet von der Arbeit nach Hause. Seine Frau hatte ihn nicht bemerkt. Er kommt ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer, keine Ahnung. Da liegt sie auf dem Boden und er hört, wie sie fleht und sagt, Herr, du siehst, ich möchte meinem Mann vergeben, aber mein Herz ist wie ein Stein und ich bin so verletzt, hilf mir, ich möchte ihm vergeben. Und als er sie so beten hörte, da wurde er erst richtig überführt von seiner schweren Sünde. Und dann hat er sie wirklich um Vergebung gebeten und nicht so lapidar, ja, vergib halt, ja. Merken wir, Vergebung gewähren, was es auch immer sei. Und manchmal sind es gar nicht nur einzelne, so kleine Sachen, die man genau identifizieren kann. Manchmal, wenn Menschen länger verheiratet sind, dann bildet sich so ein ganzer Berg an Schutt. Und dann kann man gar nicht mehr einzelne Sachen identifizieren, dann ist da so ein großer Schuldberg. Und da kann es auch mal nötig sein, dass die beiden ein ganzes Wochenende weggehen und über diese Dinge reden. Das kann man nicht in 10 Minuten oder auch nicht in 2 Stunden schaffen. Dann ist es gut, wenn Sie mal ein Wochenende weggehen und dann reden Sie 2 Stunden und dann machen Sie was anderes, gehen spazieren, spielen Tischtennis, machen irgendetwas und dann reden Sie wieder weiter und arbeiten diesen Berg Schutt ab. Ja, Schritt um Schritt arbeiten Sie ihn ab. Das kann echt eine Hilfe sein. Also vergeben. Vergebung praktizieren, Bitterkeit überwinden. Das Stichwort kam vorhin schon einmal mit der Bitterkeit. Das müssen wir auch noch kurz anschauen. Nämlich, wieder aus dem Buch von Lo Priolo, der geistliche Ehemann, Susannes innerer Monolog zur Kultivierung ihrer Bitterkeit. Ich habe jetzt deutsche Namen genommen, da waren amerikanische Ähnlichkeiten, sind hier nicht beabsichtigt. Also, Susannes innerer Monolog. Ich kann Bernd nicht verstehen. Er hat mir schon wieder eine Szene gemacht. Susanne drückt die Saat mit ihrem Finger in den Boden ihres Herzens. Der Hebräerbrief spricht von einer bitteren Wurzel. Und eine Wurzel ist etwas Pflanzliches. Das beginnt mit einer Saat, mit einem Samenkorn. Ja? Susanne drückt die Saat mit ihrem Finger in den Boden ihres Herzens. Er will immer nur das eine. Susanne bedeckt die Saat mit mehr Erde. Warum interessiert er sich nicht mehr für meine Bedürfnisse? Susanne bewässert die Saat. Bernd liebt mich gar nicht wirklich. Ich hätte ihn nicht heiraten sollen. Susanne befruchtet die Saat weiter. Die Pflanze sprost bereits, kommt schon ein Halm aus der Erde. Ich habe auch Bedürfnisse. Vielleicht kann sie ein anderer Mann besser stillen. Susanne bewässert die kleine Pflanze, deren Wurzeln sich immer tiefer in ihr Herz hinein erstrecken. Unten unter der Erde bilden sich Wurzeln, oben die Pflanze, ja, der Halm. So kann er mit mir nicht umgehen. Ich werde ihm eine Lektion verpassen. In den nächsten Tagen werde ich kein Wort mit ihm reden. Bumm. Susanne hat jetzt ein Gewächshaus um das stinkende Unkraut gebaut und gibt anderen Leuten die Gelegenheit, es zu betrachten. Jetzt bleibt das nicht mehr zwischen den beiden. Nehmen wir an, das sind Kinder zu Hause im Haushalt. Die Kinder merken doch auch, dass zwischen den Eltern dicke Luft ist. Das kriegen Kinder aber ganz schnell mit. Ja, ab einem bestimmten Alter, Mädchen, unsere Tochter, Mann, oh Mann, war die da sensibel. Ja, wenn wir nur mal ein bisschen so Missstimmung hatten, dann hat die sofort gesagt, kommt, vertragt euch wieder und so weiter. Die hat sich da sofort eingeschaltet, ja, und so weiter. Susanne hat jetzt ein Gewächshaus gebaut oder andere kriegen das mit, die Schwiegereltern, der Besuch, die Nachbarn, die Geschwister in der Gemeinde, es kriegen andere mit, wenn da so ständig schnippische Bemerkungen kommen und so Spitzen gegeneinander und so weiter oder schlimmere Dinge noch. Ihr glaubt nicht, was ich da schon alles erlebt habe, ja? Also von daher, das ist dann ein Unkraut um dieses stinkende, ein Gewächshaus um dieses stinkende Unkraut so rum. Und das ist Bitterkeit. So entsteht die, und das ist jetzt hier beschrieben, als wäre das in Minuten passiert. Das kann natürlich Monate und Jahre dauern, bis sich so eine Pflanze der Bitterkeit entwickelt. Ich saß mal bei einer Beerdigung einem Ehepaar gegenüber, die ich überhaupt nicht kannte, und plötzlich fängt die Frau an und schüttet da ihre ganze Bitterkeit auf den Tisch vor mir, ja. Ihr Mann saß daneben, der ließ sich überhaupt nicht beeindrucken, tunkte da seinen Streuselkuchen in den Kaffee und hat das genossen. Und die Frau, die schüttete das alles hin, mir war es furchtbar peinlich und ich dachte, oh nein, wie verbittert muss die Frau sein, dass die das vor mir als Fremden da nicht zurückhalten kann. Ja? Aber scheinbar war das nicht zum ersten Mal. Der Mann hat sich da gar nicht mehr groß dran gestoßen, hat sie da gewähren lassen. Ihr Lieben, das ist Bitterkeit. Das sind bittere Wurzeln. Und das wollen wir ausreißen. Das muss samt Wurzel aus dem Herzen raus. Da muss Wurzelbehandlung geschehen. Gründlich. Da kann man nicht oben abschneiden. Das wächst immer weiter und immer nach. Das muss raus aus dem Herzen. Da muss biblisch gründlich gearbeitet werden. Wirklich ins Licht gebracht werden und das Kreuz Jesu Christi gebracht werden. Vergebung geschehen und dann die Wurzel wirklich ausgerissen sein. Drittens. Wir haben nachgedacht über Ursachen für Konflikte, wir haben 10 Punkte genannt, haben aber gesehen, dahinter steht unser böses Herz, diese Abgründe in uns. Und wir Christen, wir bleiben zu jeder Sünde fähig, auch als Christen, zu jeder Sünde und Schändlichkeit, bis sich der Sargdeckel endgültig über uns schließt. Ja, das glauben auch manche nicht, die denken, sie sind in der Heiligung schon so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr sündigen. Solche Leute lerne ich auch immer wieder kennen. Da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, Mensch, du kennst dein Herz nicht wirklich. Warum bist du so unaufrichtig gegen dich selber? Du kennst dein Herz nicht wirklich. Wir haben gesehen, wie wir Konflikte bewältigen können durch diese positive Grundhaltung zur Ehe. Wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Wir werden dem Teufel keinen Triumph gönnen, dass er sich wieder eine Kerbe in seinen Revolver machen kann. Puff, die nächste christliche Ehe abgeschossen. Ja, diesen Triumph wollen wir ihm nicht gönnen. Wir arbeiten daran. Aber besser als Konflikte lösen und bewältigen und so weiter, ist Konflikte vermeiden. Mit Konflikten ist es wie mit dem Müll. Besser als Müll verbrennen und entsorgen, wäre Müll vermeiden. Ganz können wir es nicht vermeiden. Wahrscheinlich werden wir auch heute Müll produzieren. Hoffentlich keinen verbalen, aber ganz ohne Müll wird es nicht gehen. Und so auch in der Ehe. Konflikte vermeiden. Lass mich das in einem letzten Gedankengang bringen, bevor ich mit einer kleinen Bilderserie schließe. Gegenseitiges Verständnis aufbringen. Ja, das ist wirklich ganz entscheidend wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Gegenseitiges Verständnis aufbringen. Der andere ist so und er hat da eine Schwäche und da hat er so eine Marotte und da passiert ihm dieses und jenes. Da muss man auch ein bisschen Humor haben, wirklich Humor. Verständnisvoll und humorvoll damit umgehen. Jetzt bringe ich euch ein Beispiel, da warten schon viele Männer drauf. Frauen und Autofahren. Das Paradebeispiel. Jetzt passt auf, meine Frau. Ich will sie hier nicht schwarz machen. Wenn sie mal nach Dorstenwulfen kommen, dann wird sie mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ich alles für seltsame Anwandlungen habe manchmal. Ja? Also auf jeden Fall, meine Frau. Die fährt immer 70. Innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. Ja? Immer 70. Die fährt zum Zahnarzt im Nachbarort, wird auf dem Hinweg geblitzt und auf dem Rückweg wieder am selben Blitzer, ja, hat die fertig gebracht. So, da kriegen manche Männer den Rappel, ja, und schreien sie zusammen und alles. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe in meinem hier beim Online-Banking schon lauter Anlagen, Ordnungsamt, Fulda, Ordnungsamt, Hünfeld, Ordnungsamt, Bebra, überall, wo meine Frau hinkommt, ist schon gespeichert, ja. Und ich mache da überhaupt kein Aufsehen drum. Die meint das nicht böse, die ist sehr gründlich, die ist immer in Gedanken, wenn sie da irgendwo war, muss sie das nachverarbeiten, was sie da geredet hat und blitzt es wieder. Ja? Die meint das doch nicht schlimm, das muss man mit Humor tragen. Ja. Und es kommen meistens gar keine Bilder, weil das alles im harmlosen Bereich noch ist, ja, so bis 15 Euro, aber naja. Oder wenn sie mal einen Kratzer in das heilige Blechle fährt, da flippen manche Männer aus, ja, und lassen das ihre Frauen immer wieder spüren und so weiter. Lass sie doch mal einen Kratzer reinfahren. Erstens wird es dir auch mal irgendwann passieren, ja, sei vorsichtig und kann noch Schlimmeres passieren. Und zweitens, es ist doch nur Blech oder nur Gegenstände, nur Metall. Ja, und von daher gegenseitiges Verständnis aufbringen. Wirklich. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Die Busch-Familie, Wilhelm Busch, Essen. Seine Mutter kam aus Baden-Württemberg, von der Schwäbischen Alb, aus Hülben, aus dem Hause Kullen. Sagt euch wahrscheinlich hier nichts, aber in Württemberg kennt man die Kullen-Familien und die hatten so originelle Aussprüche. Einer der Kullen-Väter hat mal gesagt, gegen mich selbst will ich ein Herz haben wie ein Nadelöhr, aber gegen andere wie ein Scheunentor. Das ist eine gute Haltung. Und wir machen es oft genau umgekehrt. Unsere Schwächen entschuldigen wir, da sind wir völlig betriebsblind, ja, meinen, wir könnten so bleiben, brauchen uns nicht zu ändern. Aber beim anderen, da sehen wir den Splitter im Auge auf 100 Meter Entfernung und den eigenen Balken werden wir nicht gewahr. Das ist auch in der Ehe oft so. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Dann wird es mich ins Gebet treiben und ich werde beten, Herr, hilf mir, dass ich meinem Ehepartner keine Last bin. Dass er nicht dauernd mich tragen muss mit irgendwelchen komischen Anwandlungen und so weiter. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Das gemeinsame Gebet pflegen, in Klammern reden. Wenn einer der beiden nicht gläubig ist, haben wir gestern Abend ja auch schon behandelt, dann kann man nicht zusammen beten, aber dann kann man wenigstens miteinander reden. Das gemeinsame Gebet pflegen, das hilft viele, viele Konflikte zu vermeiden. Weil, wie ich gesagt habe, wenn man zusammen betet, man kann nicht zusammen beten, wenn man Groll hat auf den anderen oder Wut gar und voll ist mit Zorn gegen ihn. Das muss ausgesprochen werden. Das hilft zur persönlichen Heiligung. In einer Ehe unter Christus wird ein Stück Heil erfahrbar, viel Heilung und jede Menge Heiligung. Das ist so. Jede Menge Heiligung, weil man schleift sich zwar, man stößt sich immer wieder, man muss sich tragen, man kann nicht alles machen, was man will. Es ist viel Heiligung in einer Ehe erfahrbar, wenn auch das gemeinsame Gebet gepflegt wird. Es hilft. Gemeinsame Entspannungszeiten einplanen. Entspannung. Und da wundere ich mich auch, dass das manche Ehepaare schier nicht hinkriegen, auch mal etwas gemeinsam zu machen, etwas Schönes zusammen zu machen. Wenn ihr gerne wandert, dann geht doch zusammen wandern. Wenn ihr gerne Radfahrt, geht Radfahren. Wenn ihr gerne schwimmt, dann geht schwimmen. Ihr werdet doch irgendetwas finden, was ihr gemeinsam machen könnt. Meine Frau und ich, wir gehen montagnachmittags zusammen in ein Fitnessstudio. Ich weiß, das hättet ihr mir jetzt nicht zugetraut, ja, und vielleicht auch nicht angesehen, aber ist egal, wir sind trotzdem in einem Fitnessstudio zusammen und das tut uns sehr gut, das tut auch der ehelichen Kommunikation sogar noch gut. Wenn wir da auf dem Crosstrainer sind am Anfang eine halbe Stunde, da heben wir uns sogar Dinge auf, wo wir sagen, komm, das können wir im Fitnessstudio reden, ja. Dinge, wo die Nachbarn, die kriegen manchmal solche Ohren, ja, aber das könnt ihr ruhig hören. Nicht die allerpersönlichsten Dinge, aber das tut uns gut. Wir sind da zusammen, wir machen etwas zusammen. Wir gehen auch gerne spazieren, wir gehen gerne ins Grüne. Meine Frau ist sehr bescheiden, die will keinen teuren Schmuck oder irgendwas. Die möchte nur mal mit mir zusammen 2 Stunden in der Rhön spazieren gehen oder im Vogelsberg. Das haben wir beides vor der Haustüre, ja? Solche hessischen Gebirge. Gemeinsame Entspannungszeiten einplanen. Macht etwas zusammen. Regelmäßig. Oder geht an Orte, wo ihr euch kennengelernt habt, wo ihr Schönes miteinander erlebt habt und diese Dinge. Das romantische Feuer am Brennen erhalten. Ja, ja, Romantik bleibt ganz schnell auf der Strecke. Ganz schnell. Bei manchen schon im ersten Ehejahr, wie bei uns damals, ja. Oder bei manchen später. Auf einmal ist nichts mehr mit Romantik. Dann ist alles so rau und nüchtern und Romantik Fehlanzeige. Das muss man bewusst schüren, das romantische Feuer, indem man immer wieder Dinge zusammen macht, die die Romantik erzeugen und am Brennen erhalten. Meine Frau möchte ab und zu, dass wir alte Liebesbriefe lesen, die wir uns damals geschrieben haben. Typisch Frau, ja. Und das machen wir dann auch. Warum denn nicht? Wir haben sie doch alle aufgehoben. Und da staune ich manchmal, was ich damals alles geschrieben habe, ja. Und sie auch. Aber trotzdem, das romantische Feuer am Brennen erhalten. Und da seid ihr wahrscheinlich fantasievoller als ich. Aber da gibt es Möglichkeiten, das zu fördern. Die körperliche Beziehung verbessern. Ich muss das hier auch erwähnen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wo Frauen großen Mangel empfinden und dann manchmal auch sich trennen von einem Mann, wenn es mit der Kommunikation nicht stimmt, wenn sie da großen Mangel leiden. Aber das ist ein Grund, warum viele Männer ihre Frauen verlassen. Wenn es auf diesem Gebiet nicht funktioniert, irgendwann machen das Männer nicht mehr mit. Ja? Irgendwann passiert da etwas. Entweder ganz schlimm, sie kaufen sich das für Geld, was ihnen ihre eigene Frau nicht mehr gibt, was natürlich gar nicht geht. aber ich möchte die Dunkelziffer nicht wissen, wie viele gläubige Männer auch manchmal oder regelmäßig zu Prostituierten gehen. Ich möchte die Dunkelziffer gar nicht wissen. Ich hatte Männer vor mir, die mir das eingestanden haben, Männer aus Gemeinden. Und es gibt andere Dinge, es muss nicht gleich so schlimm gehen. Es gibt andere Dinge, wo sich Männer dann das holen, was sie wollen. Und darum die körperliche Beziehung verbessern. Da sind wir aufeinander angewiesen. Wir haben die Aufgabe, der Ehefrau ihr großes Bedürfnis zu stillen. Mit der Vertrautheit, mit der Intimität. Und dann ist sie auch in der Lage, uns dieses Bedürfnis zu stillen. Schaut, darf ich das schon mal vorwegnehmen? Auch wenn wir heute Abend noch darüber nachdenken werden, wie ihr wisst, wir Männer sind alle gleich. Da stecke ich uns jetzt alle in denselben Sack rein. Ja, wir sind alle gleich. Wir wollen Sexualität. Frauen wollen Intimität. Das ist nicht dasselbe. Intimität heißt Vertrautheit, Begegnung der Seelen, ungetrübte Gemeinschaft miteinander, ganz nah verbunden sein miteinander. Und wenn das da ist, dann ist auch für eine Frau Sexualität schön. Wenn nicht, kann sie darauf verzichten. Total. Dann höre ich von jungen Frauen, Anfang 30, ich könnte für den Rest meines Lebens darauf verzichten. Da ist etwas ganz schief gelaufen. Da haben Männer etwas nicht begriffen. Ja, dass das für eine Frau nicht schön ist, wenn nicht Vertrautheit hergestellt ist, Intimität. Und darum bitte auch auf diesem Gebiet arbeiten, sonst hat es irgendwann Folgen. Und das soll nicht sein. Es soll doch schön sein für beide. Und ein letzter Punkt, die Wertschätzung des Partners verstärken. Nochmal dieses Stichwort Wertschätzung. Das wirklich sehen, was ich für einen wertvollen Menschen an meiner Seite habe. Ja, der macht nicht alles richtig. Der erfüllt mir nicht alle Wünsche immer auf Knopfdruck. Aber ist ein ganz wertvoller Mensch, der mir schon so viel Gutes getan hat. Und ich möchte mit ihm weiter meinen Weg gehen. Und wir wollen zusammen, wie Luther sagte, uns gegenseitig helfen, einander in den Himmel zu bringen, sagte Martin Luther einmal. Ja? Auch das ist eine Aufgabe eines Ehepaars aneinander. Die Wertschätzung des Partners verstärken. Ich hoffe, die Ausführungen machen euch wieder neu Mut, fordern euch auch heraus an der einen oder anderen Stelle, das wieder mehr in den Blick zu bekommen. Ich bin sicher, ich sage in vielerlei Hinsicht nichts Neues. Die meisten Dinge wisst ihr, aber es muss ja auch immer wieder aufgefrischt werden und mal von der anderen Seite beleuchtet werden und so weiter. Und dann kann es ja auch wieder hilfreich sein. Ich sagte, ich werde mit einer Bilderserie schließen. Keine Sorge, wir bleiben beim Wort, wir machen keine Bildbetrachtung jetzt, ja. Aber diese Bilder, die haben es in sich, diese vier Bilder, die jetzt kommen, die sind aus dem sogenannten Ehegartenbuch von Roger und Donna Vann. Eines der 50 Ehebücher, die wir gemeinsam gelesen haben, meine Frau und ich. Ja, aus diesem Buch haben wir auch was Wichtiges gelernt. Ehegartenbuch. Fast alle Ehen auf der Welt beginnen in der Phase der Romantik. Sehr schöne Phase. Wunderbar. Man ist verliebt. Man hat eine rosarote Brille auf und merkt es nicht. Und du kannst es sagen dem anderen, du hast eine Brille auf, nimm sie ab. Er kann sie nicht abnehmen. Er sieht den anderen, wie er ihn gerne sehen möchte, aber nicht, wie er wirklich ist. Man hat die Brille auf und nun gut, fast alle Ehen beginnen so. Romantisch. Phase der Romantik. Ist eine schöne Zeit. Darf man auch genießen, hat viel, viel Schönes, aber wird irgendwann auf der Strecke bleiben, ja, diese Art von Romantik. Irgendwann, meistens schon kurz nach der Hochzeit, kommt die Phase der Realität, bei manchen auch schon vorher. Wir kennen eine Menge Ehepaare, die hatten auch schon vorher mal so einen richtigen Krach, ja, wo alles in Frage stand, ob sie überhaupt heiraten sollen. Meine Frau und ich, wir hatten vorher auch schon mal so einen Punkt, wo wir fast damals aufgegeben hätten, aber ja, dann den Punkt doch überwunden haben. Und so haben wir es auch schon von anderen gehört. Es war vor der Hochzeit, ja. Es war in der Verlobungsphase. Da stand nochmal alles auf dem Prüfstand. Die Phase der Realität. Die beiden merken, huch, hier ist etwas zwischen uns gekommen. Hier wächst eine Mauer. Und sie erschrecken. Und sie realisieren, ja, wir sind noch nicht im Himmel und es gibt Konflikte, Probleme, Schwierigkeiten, Unterschiede, Differenzen. Sie merken das jetzt. Egal wann das sein mag, irgendwann kommt die Phase der Realität. So, und jetzt wird es gefährlich. In vielen Ehen, die irgendwie in eine Krise kommen oder in Konflikte, da kommt dann die Phase der Resignation. Und schaut, was die beiden machen. Erstmal ist die Mauer gewachsen, beträchtlich. Sie haben sich den Rücken zugewandt, das ist auch gefährlich. Sie reden nicht miteinander, jetzt kommen solche Gedanken, ach, ob ich die Richtige geheiratet habe oder er wird sich nie ändern, er wird meine Bedürfnisse nie wirklich stillen und so. Kann man förmlich mit Händen greifen, was sie jetzt denken. Und ihr seht, der Zeichner oder die Zeichnerin hat da unten Schlangen hingemalt. Sicher nicht von ungefähr. Hier ist der Teufel auf dem Plan. Hier versucht er wieder eine Ehe, die Gott gestiftet hat, auseinanderzubringen. Der Teufel wird in der Bibel Diabolos genannt. Diabolos heißt Durcheinanderbringer, heißt aber auch Auseinanderbringer. Dia heißt auch auseinander. Diabolos, der Auseinanderbringer. Er will alles auseinanderbringen, was nach Gottes Willen zusammengehört. Ehen, Familien, Gemeinden, Völker, er bringt alles auseinander. Und der Heilige Geist will immer zusammenbringen, was zusammengehört und zusammenhalten und uns befähigen, aneinander festzuhalten, auch wenn der andere mal meine Wünsche nicht erfüllt hat oder mir wehgetan hat, mir wirklich auf die Füße getreten hat, trotzdem aneinander festhalten. Schaut, jetzt ist gefährlich, wenn einer von den Zweien jetzt aufgibt, jetzt das Handtuch wirft, ist vorbei. Der andere alleine kann die Ehe nicht aufrechterhalten. Sobald einer resigniert, ist die Ehe kaputt. Kann der andere noch so ringen, ja, wenn der Mann, den ihr eben gesehen habt, wenn er nicht weiter gerungen und gekämpft hätte um seine Frau oder wenn sie nicht am Ende doch auf seine werbende Liebe eingegangen wäre, dann wären die für alle Zeiten auseinander. Ist klar. Aber Gott sei Dank hat diese Frau darauf reagiert. Und so ist es wichtig, dass beide diese positive Grundhaltung bewahren. Wir sind verheiratet. Ja, wir haben ein Problem, ein ganz schönes, ausgewachsenes. Aber wir werden uns davon nicht kleinkriegen lassen. Wir wollen daran arbeiten und wir werden alle Hilfe in Anspruch nehmen, die nötig ist und möglich. Und wir werden diese Krise überwinden. Das ist die richtige Einstellung. Und dann kann aus der Phase der Resignation die Phase der Rekonstruktion werden. Die beiden haben sich wieder einander zugewandt. Sie nehmen das Trennende, was sie eben noch getrennt hat, und bauen daraus das gemeinsame Ehehaus, legen die Bausteine einer glücklichen Ehe. Das ist der Weg. Das ist die Phase der Rekonstruktion, des Wiederaufbaus. Und so, ich kann ja nicht ausschließen, dass auch hier jemand unter uns ist heute Nachmittag, wo viel Resignation ist und viel Enttäuschung und manchmal auch Gedanken schon gekommen sind, ob wir uns nicht besser trennen. Manche bleiben zusammen um der Kinder willen, manche um der Nachbarn und Verwandten willen, gesellschaftliche Konventionen und so weiter. Aber das ist heute gar nicht mehr so stark. Heute ist da nicht mehr viel, was zusammenhält, wenn es nicht wirklich eine harmonische Ehebeziehung ist. Und dann brechen viele Ehen auseinander, wie wir an den Statistiken sehen können. Bitte, ihr Lieben, was es immer sein mag, entscheidet euch neu. Wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Wir wollen mit Gottes Hilfe zusammenbleiben. Nicht nur mit Ach und Krach, nicht nur zähneknirschend, sondern wenn wir schon zusammen sind, dann wollen wir das Optimale, das Maximale aus unserer Ehe rausholen. Nicht damit wir in allen Dingen, dass es uns gut geht, sondern letztlich, um Gott zu ehren, auch um unseren Kindern nicht so ein schlechtes Beispiel, so eine Hypothek aufzubürden. Die leiden auch darunter, wenn eine Ehe zerbricht, der Eltern nehmen das auch mit, ja. Um der Gemeinde willen, um der Ehre des Herrn willen, um vielerlei Dinge willen, wollen wir zusammenbleiben. Da ist das ersehnte Wort. Ich bin mit dem Vortrag zu Ende. Ich darf jetzt nochmal auf zwei, drei Bücher hinweisen. Und danach kommt die Fragezeit. Ich habe es angekündigt und ich will es auch einhalten. Gleich ist die Gelegenheit, die eine oder andere Frage zu stellen. Da muss ich aber noch vorher was zu sagen, damit das auch in guten Bahnen verläuft. Ich zeige euch noch einmal diese beiden Filme. Eben haben wir gesehen, wie eine Ehe am seidenen Faden hängen kann. Hier war das so und dieser Mann hat nicht aufgegeben. Er hat um seine Frau gekämpft und er hat sie zurückgewinnen können, mit Gottes Hilfe. Die Schwestern wollen schon wieder für unser leibliches Wohl sorgen, ja, das ist klar, großartig. Diese Filme liegen da draußen, wer sie noch nicht kennt, vielleicht haben es schon einige, dann leiht sie euch einfach aus, aber schaut euch das doch, wenn es irgendwie geht, an. Und weil wahrscheinlich heute hier einige sind, die morgen nicht mehr da sind, weil sie zu einer anderen Gemeinde gehören. Toolbox Gemeindebau liegt da draußen. Toolbox heißt Werkzeugkasten. Hat der Eberhard Platte hier so einen schönen Werkzeugkasten vorne drauf gemacht, der mir manche Buchcover gemacht hat und auch diese CD so schön gestaltet hat. Werkzeugkasten Gemeindebau. Da geht es jetzt aber nicht nur um Gemeindegründung, Gemeindebau und so weiter. Hier sind auch 8 Ehevorträge drauf, von wo meine Frau auch mit beteiligt war. Wir haben diese Ehevorträge auch schon gemeinsam gehalten, wo meine Frau das gesagt hat, was eigentlich eine Frau sagen würde zu diesem Thema. Ja, in diesen Tagen habe ich das gesagt, was meine Frau an der Stelle weitergegeben hätte. Aber auch andere Dinge, Botschaften, Vorträge, Predigten, die Gott mir geschenkt hat in den letzten 30 Jahren, irgendwie, wenn ich dachte, es könnte anderen nützlich sein und helfen. Ich sagte mir, warum soll es hier in der Festplatte schlummern? Wem hilft es da? Niemandem. Ich habe es freigegeben, auf diese Scheibe geschüttet. Ich rede menschlich. Ich weiß nicht, wie das geht. Es grenzt an Hexerei, dass da 165 Vorträge drauf sind zum Hören in MP3. Auch die Word-Dateien dazu, auch die PowerPoint-Präsentationen. Nicht zu jedem Vortrag, aber 45 PowerPoint-Präsentationen in der schlichten Art, wie ich sie hier mache, sind damit drauf. Und noch ein paar Bücher raufgequetscht, 4,7 Gigabyte Daten, voll bis hinten hin. Wer das verwenden möchte, es gibt Leute, die hören gerne Vorträge. Beim Bügeln, die Frauen, beim Autofahren, die Männer, bei Ablagerarbeiten. Das kann man verwenden. Ihr braucht zuerst PC oder Laptop, dann könnt ihr es auf andere Datenträger überspielen. iPod, iPad und was ihr alles habt, ja, wie die Dinger alle heißen. Auf jeden Fall. Wenn ihr sowas mitnehmen wollt, für euch oder für andere, das ist nicht in der Preisbindung, das kostet im Handel 14,90 €, das könnt ihr für glatte 10 € mitnehmen. Denkt vielleicht auch an den einen oder anderen Missionar, ihr kennt Helmut Mehringer in Indonesien, jetzt Papua-Neuguinea, er hat das, er sagte mir mal, Mensch, bin ich dankbar, dass ich nicht die ganzen Bücher mitschleppen muss, die da verarbeitet sind. Ja, Missionare nutzen sowas gerne draußen auf dem Missionsfeld. Oder wenn ihr das nutzen wollt für Predigten, Bibelstunden, Frauenstunden, Jugendstunden, alles freigegeben, dürft ihr alles verwenden. Dafür ist es eben hergestellt. So, jetzt habt ihr Zeit gehabt, um ein bisschen nachzudenken.